Ist das dann so Romantik für dich, also Gangbang-Porn drehen?
Voll. Also gibt's da irgendwas, dass du quasi eifersüchtig bist, wenn dein Partner dann ja anderen Menschen beim Sex zuguckt und auch mal ganz genau ranzoomen muss und so?
Und ich habe auch schon mit ein paar gesprochen, das geht mir auch manchmal so, die es halt auch geil finden, wenn der Mann nicht attraktiv ist und man dann sich denkt, ah geil, ich muss jetzt mit so jemandem Sex haben, weil er hat mich ja dafür bezahlt.
Mein Wunsch und wofür ich gefühlt jeden Tag arbeite, ist, dass diese Trennung zwischen Film und Pornografie aufgehoben wird.
Warum machst du Escort?
Es sind immer Abenteuer.
Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
Ohne sie hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist.
Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war.
Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört und habe 2 Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur.
Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet.
Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Ich bin Luisa, gegenüber von mir sitzt Lenia.
Hallo.
Und wir sind die Podcast-Hosts von dem Geliebte auf Zeit-Podcast, den ihr gerade hört. Und wir haben einen wunderbaren Gast und zwar ist es Paulita Pappel. Paulita Pappel ist Porno-Produzentin unter anderem und wir reden mit ihr über Pornos und Sex und Fantasien und jetzt wollten wir sie zu ihrer Partnerschaft und Dating als Porndarstellerin befragen.
Hallo.
Hallo Paulita, wie schön, dass du immer noch da bist.
Ich freue mich auch. Ich freue mich auf die Frage, das ist eine spannende Frage.
Genau, also wie ist das denn? Also zum Beispiel, ich meine, jetzt bist du ja schon quasi bestimmt sehr gut im Dating-Business sozusagen drin, aber mit, sagen wir mal, 25 Dating, hallo, ich bin Paulita, ich bin eine Pornodarstellerin, wie ist das so?
Tatsächlich war es für mich immer ein richtig gutes Filter, weil das Ding ist, dass ich bin eh nicht monogam, ich bin nicht heterosexuell und so weiter. Es gibt vieles, was ich nicht bin so, und was ich immer wieder erklären musste und auskämpfen musste tatsächlich. Und als ich dann angefangen habe, Pornos zu machen, bin ich sofort irgendwie, das habe ich das immer so vor mir geschoben, als Schutz zu sagen, hey, ich mache Pornos. Und weil bei der Reaktion konnte ich ja sehen, ob jemand irgendwie überhaupt auf mich klarkommen wird oder nicht. Weißt du, wenn jemand sagt so, weird, wieso, wie geht das, ne? Dann ist klar so, hey, weißt du was, wir werden uns eh nicht verstehen. Also wir werden eh nicht, wir passen eh nicht zusammen. Wenn du, weißt du, wenn jemand sagt so, ach echt, wie geil, cool, erzähl mal davon, so, dann denke ich mir so, okay, wir haben eine Chance. Deswegen war es für mich eher eigentlich besser eben diese, ne, Porno-Persona und dieses Kant und einfach so richtig offensiv damit irgendwie zu sein, weil es war wie ein Schutz für mich tatsächlich.
In welchem Alter hast du eigentlich angefangen?
Anfang 20.
Okay.
Hattest du eigentlich damals irgendwie studiert oder eine Ausbildung gemacht oder irgendwas?
Ich habe studiert. Ich bin ja sehr früh nach Berlin gekommen. Ich bin mit 17 nach Berlin gekommen, weil ich ja Spanien ganz schrecklich fand. Ich fand alle schrecklich mit 17. Aber vor allem Spanien. Und Spanien ist ein Land, was so eine große katholische, faschistische Erbe hat. Was sich unterschiedlich auswirkt, aber auf jeden Fall sehr sexistisch und was weibliche Sexualität und weiblichen sexuellen Ausdruck betrifft, irgendwie ganz schlimm. Und ich musste unbedingt da weg. Und Berlin war für mich ganz klar die Stadt der Sexträume, wo ich selbst sein kann und wo ich mich austoben kann. Und genau, dann bin ich ja hier mit 17 auf der Schule hierher
gekommen. Heftig, dass du mit 17 hierher gekommen bist.
Ich habe mit 17 das erste Mal ins Bergheim.
Wow.
Also das ist schon...
Da ist nicht mal Elon Musk reingekommen letztens. Also.
Yes. Ich bin aber letztens reingekommen. Yay.
Cool. Genau, und dann... lange Geschichte lange rumgehadert mit wer ich bin und was ich machen will und dann aber in Berlin erst entdeckt, okay, ich kann Feministin sein und auch noch Pornos machen und das war für mich so der Game Changer und ab dem Zeitpunkt konnte ich einfach viel besser mit mir selbst klarkommen und dann langsam nach und nach besser eben zu kommunizieren, wer ich bin und was ich will.
Also es ist so tatsächlich so ein bisschen dein Kink mit dem gefilmt werden dabei, ne?
Voll.
Weil bei mir ist es ja auch, da hat den ja im letzten Teil schon mal angedeutet, Sexarbeit war für mich ja auch immer so, seit ich 12, 13 bin, meine Fantasy. Also eigentlich dafür bezahlt zu werden, Sex zu haben. Und dann ist es eigentlich bei dir so dieser Kink, dass sich Kameras auf dich richten dabei?
Ich glaube, für mich ist alles, was so eine Situation schafft, wo Sexualität eben frei von liebst du mich jetzt oder nicht, findest du mich gut, treffen wir uns morgen, wer schreibt zuerst. Wenn das alles wegfällt, so, je mehr das wegfällt, desto besser, glaube ich. Und deswegen für mich, weißt du, die Situation, okay, hier sind 100 Euro, wir machen jetzt das. Das ist so unfassbar aufgeklärt für mich und geil. Und diese Pornosituation ist ja ähnlich. Ist so, okay, wir drehen jetzt diesen Film und ne, wir reden darüber, bla bla. Aber es ist halt, für mich haben sich diese Räume unfassbar frei gefühlt, weil eben sich das ganze andere sich so unfrei angefühlt hat.
Also du meinst jetzt nicht unbedingt Romantik, so, weil das klang jetzt gerade so wie Dating, sondern eher so dieses Aufgesetzte, wenn das alles wegfällt? Oder?
Ja, genau. Ich glaube, also ich habe wirklich ein Problem mit Romantik. Ich habe mein eigenes Verständnis von Romantik und ich finde Sachen wie Ehrlichkeit super romantisch oder, keine Ahnung, können wir will auch wissen, was ihr über Romantik denkt.
Ich will auch wissen, was du über Romantik denkst.
Cool,
aber ich wollte vorher noch was anderes wissen. Mhm. Hast du dich schon mal so für Sex bezahlen lassen, wenn ich das fragen darf? Also ja, hast du schon mal als Escort gearbeitet?
Genau, ich habe schon als Escort gearbeitet. Ich war tatsächlich sehr lange nicht so offen damit wie ihr, muss ich zugeben.
Wow.
Weil wegen dem Stigma tatsächlich. Mhm. Und es gibt ja diese völlig bescheuerte Hierarchy, wie man es nennt, so eine Hierarchie von wegen, was für eine Sex. Ich finde, Pornografie ist ja auch Sexarbeit. Alles, was mit Sex und Geld zu tun hat, ist für mich einfach Sexarbeit. Oder aber es gibt diese völlig bescheuerte Hierarchie in der Gesellschaft, dass man denkt so, ne, irgendwie Camming ist okay und Sugar Dating ist, ne,
OnlyFans ist okay,
aber dann Hardcore-Porno ist vielleicht doch schlimmer und halt Gangbang und Doppelhandel ist noch schlimmer. Und
oder vor allem Pornos drehen, also ja, du bist ja Künstlerin, aber dann bei dem Porno mitspielen, den du drehst, nee, also das ist ja nur wirklich, also dann hast du dein Leben gegen die Wand gefahren.
Genau, Regisseurin zu sein ist eine ganz andere Nummer wie Darstellerin zu sein, ganz
in dem
klar.
gleichen Porno, so, also.
Genau. Ja.
Voll. Okay, das heißt, hast du in einem Bordell gearbeitet oder hast du, wenn ich das alles fragen darf. Ich möchte dir nicht.
Nee, ich habe, das ist total lustig, ich habe irgendwo in Deutschland Bordell war es nicht, das ist übertrieben, aber mit ein paar Leute gearbeitet und ich wollte das einfach unbedingt ausprobieren und war mir aber selber nicht sicher, wie das dann läuft und dachte, okay, hier bin ich safe, weil in 2 Monaten bin ich weg und wenn es scheiße war, dann erzähle ich es einfach niemandem.
Ist das so wie eine Wohnung gewesen dann?
Genau, ja.
Ach, krass. Ja. Hast du da auch so irgendwie ein Erlebnis gehabt, was dir besonders im Kopf ist von der Zeit?
Ich glaube, das ist einfach das allererste Mal. So, ich meine, ich lege wirklich null Wert auf das erste Mal im Sinne von Entjungfern oder whatever.
Ja.
Aber dieses erste Mal, ne, hier sind so viel Euro und jetzt verbringen wir eine halbe Stunde zusammen, war einfach so krass entmystifizieren. Es hat sich einfach gesagt, mir so, um Gottes Willen. Hätte ich davor schon die ganze Zeit kassiert, das habe ich die ganze Zeit gemacht.
Ja, aber und war das denn für dich einfach, damit wieder aufzuhören? Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, wenn man daran Spaß hat und es cool ist, dass man dann wieder zurück nach Berlin geht und sagt, okay, ich drehe jetzt Porn, womit ich vielleicht gar nicht so viel Geld verdiene und irgendwie gucke, wie ich mich über Wasser halte.
Ich habe das weitergemacht in Berlin, aber ich glaube, ich bin einfach nicht die richtige Businessfrau fürs Geschäft, weil ich habe einfach viel zu viel Zeit verbracht, mit irgendwelchen Idioten zu reden das ist ein langer Zeit her, da waren die Preise, glaube ich, viel schlechter. Also Berlin war echt not the best, nicht the best Ort sozusagen.
Also hast du mit Porn dann ein bisschen mehr verdient sozusagen?
Viel mehr.
Ah, okay.
Ja.
Ich würde gerne wissen, ich finde es nämlich sau interessant, wie sich der, oder ob es einen Unterschied gibt als Pornodarstellerin, wo du ja auch Geld bekommst und dann mit jemandem Sex hast, also mit der anderen Person, ne? Oder als Sexarbeit Prostituierte, sag ich jetzt mal, wo du Geld bekommst und dann mit jemandem Sex hast. Also es ist ja genau das Gleiche eigentlich.
Ich find's sehr unterschiedlich.
Mhm.
Aus dem Grund, weil die Motivation, also wofür haben wir jetzt Sex, ist ja eine ganz andere. Mhm. Bei dem Full Service, also bei dem, ich bin mit einer Person, die Person zahlt mir jetzt und wir besprechen, was diese Person gerne hätte, ist ganz klar, ich bin da für diese Person. Ich biete diese sexuelle Dienstleistung im Moment für sein oder ihr Vergnügen. Beim Porno ist ja was anderes, weil das Endprodukt, warum wir hier alle sind, ist der Film. Und ich finde schon, dass das eine sehr unterschiedliche Dynamik schafft zwischen den Menschen. Und die Kommunikation ist auch anders.
Also es
aus
macht
meiner
mehr
Erfahrung.
Teammäßiges quasi.
Ich würde sagen, Porno ist eher so ein Teamwork und wir machen zusammen, um halt diesen Produkt am Ende zu haben. Und das andere ist eben ganz klar, okay, ich biete dir diese Sexleistung an.
Es ist ja eher so eine Alleinleistung in dem Sinne. Außer wenn wir zum Beispiel, Lenia und ich zum Beispiel ein Duo haben, dann ist es auch so ähnlich. Dann ist es wir sprechen uns auch so ein bisschen ab und es ist dann für uns beide so wie so eine, wir machen jetzt dem wieder zusammen was Cooles und es ist ein anderes Erleben, auch weil man zusammenarbeitet irgendwie.
Mhm. Und hast du bei einer Sache mehr Spaß? Also hat es dir mehr Spaß gemacht, Sex zu haben mit jemandem für ein Porno oder Sex zu haben mit jemandem als Dienstleistung für die Person?
Mir macht tatsächlich Pornos mehr Spaß, aber einfach wegen diesem, das wird gefilmt und das hat das ist einen anderen Kick nochmal.
Bist du auch exhibitionistisch? Also hast du auch gerne Sex vor anderen Leuten in einem Club oder so?
Jein. Ich würde sagen, ich bin Exhibitionistin, aber ich glaube, ich finde das Aufnehmen, dass Leute sich das nach anschauen, fast mehr antören als jetzt im Live. Also ich würde auch Sex live im Club haben. So ist es nicht.
Oder so auf der Bühne oder so.
Ja. Ja, siehst du, Bühne finde ich schon mal besser.
Ja, also, okay.
Ich glaube, es ist dieses Show-Element, was ich einfach gut finde.
Sind das viele Leute, so wie du, also in der Pornindustrie? Nee. Meinst du, dass die meisten Leute es eher machen wegen dem Geld oder wegen dem, dass sie eigentlich es geil finden, dabei gefilmt zu werden und auf so einer Bühne zu stehen und so?
Ich glaube, es ist super unterschiedlich. Ich finde, ich habe mit so vielen Menschen gesprochen und es ist manchmal denke ich mir so, wie kann das sein, dass wir so unterschiedlich sind, wenn wir das Gleiche machen? So, oder? Ja. Aber ich meine, viele Leute gucken sich ihre eigenen Pornos zum Beispiel gar nicht an. Die mögen, das ist zum Beispiel sehr
Aber du guckst deine eigenen.
Das wollte ich auch noch fragen, ob die dich auch anhören. Aber okay, also red das mal aus.
ich gucke mir die an, aber nee, die tönen mich nicht unbedingt an. Tricky, ja. Aber die Motivationen sind, glaube ich, wirklich sehr unterschiedlich. Mhm. Klar, Geld, klar. Ich würde behaupten, dass es tatsächlich auch viele Menschen gibt, die so ein bisschen ähnlich wie ich einfach diesen Raum suchen, wo sie so ein bisschen freier sexuell sein können. Es ist so lustig, finde ich, oder so ironisch, weil viele Leute denken, ne, das wäre gerade Pornografie wäre ein Raum, wo viele Frauen eben nicht freiere Sexualität ausleben können oder wo sie, ne, schlimmstens halt gezwungen werden, irgendwas zu machen, was sie nicht wollen. Ich denke mir so, nee, ich glaube, Frauen werden in sehr vielen Bereichen in unserem alltäglichen Leben gezwungen, irgendwie ihre Sexualität zu biegen oder nicht in Kontakt mit der zu treten. Und ich glaube, gerade Pornografieräume kann es für viele Frauen sein, der Ort, wo sie einfach endlich mal sexuelle Subjekte sein können und das ausleben können. Und ja, das ist halt mit einer Motivation, um dahin zu gehen. Aber ich glaube, es ist wirklich sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch.
Ja, wie ja beim Escort oder bei unserer Sexarbeit auch. Es gibt ja auch Leute, die machen das halt nur fürs Geld und haben gar keinen Spaß daran. Dann zum Beispiel, die machen es nur, weil sie Spaß daran haben und könnten eigentlich auch irgendeinen anderen Job machen oder haben sogar einen anderen Job und brauchen das Geld gar nicht. Und also es ist ja so.
Ja, aber es gibt einige, also ich habe jedenfalls mit einigen gesprochen, die genau dieser Kink anturnt, dafür bezahlt zu werden, die schon von genau diesem Kink angeturnt werden. Und ich habe auch schon mit ein paar gesprochen, die das geht mir auch manchmal so, die es halt auch geil finden, wenn der Mann, oder ja, es ist ja meistens ein Mann, der einen bucht, nicht attraktiv ist. Und man dann sich denkt, geil, ich muss jetzt mit so jemandem Sex haben, weil er hat mich ja dafür bezahlt. Und das dann so in diesen Kink noch mit reinfließt und das einem die Fantasie dann noch so ein bisschen antörnt. Es ist auch ein krasses Tabu eigentlich, das auszusprechen.
Ja. Total, ich finde es super,
ich tue es jetzt einfach. Ja. Weil ich finde schon, dass ganz viele Leute sich so krass für ihre Fantasie und für ihre Asexualität schämen. Ja, und wir versuchen es ja aufzubrechen, das ganze Thema. Wobei ich dich auch nochmal fragen wollte, Paulita, hast du schon mal Beziehungen gehabt in deiner Vergangenheit, in denen du für deine Sexualität geschämt wurdest und in der dein Partner eben nicht damit klarkam, was du gemacht hast oder Partnerin? Und du dich dann da ein bisschen verbogen hast oder irgendwie so tragische Erfahrungen hattest?
Auf jeden Fall. Tragisch würde ich vielleicht nicht so weit gehen, die zu nennen, aber ich habe oft Probleme gehabt. Also ich glaube, die Probleme waren von Eifersucht, was wie gesagt nicht nur mit dem Pornos zu tun hatte, sondern generell mit Nicht-Monogamie.
Ja.
Aber für mich war, glaube ich, für mich ist Eifersucht gerade bei den Pornos am wenigsten nachvollziehbar. Ich kann auch ein eifersüchtiger Mensch sein, aber ich denke mir so, gerade beim Porno ist das so eine abgeklärte Situation, da brauchst du wirklich nicht eifersüchtig sein, so bitte. Aber es ist ja nicht nur, dass du Sex mit einer Person im Pornoset hast und dass das auch andere sehen, dass du überhaupt ein sexueller Mensch außerhalb der Beziehung bist. Das ist, glaube ich, problematisch für viele Menschen. Und ich habe sehr runtergelitten unter Beziehungen, die das nicht gut fanden, wie ich war. Beziehungsweise ich glaube, für mich war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt mit jemandem zusammen, der mich liebt, weil ich so bin, wie ich bin. Und nicht, obwohl ich so bin, wie ich bin.
Ja.
Wisst ihr, wie ich meine?
Ja, ja. Oft wird es ja so auch vielleicht akzeptiert, so, ja, okay, du bist jetzt halt Pornodarstellerin und okay, du bist jetzt halt Escort, genau, ja. Aber genau, und das ist aber das ist irgendwie klar schon so, naja, ich akzeptiere es halt. Mhm. Aber es ist nicht so, als dass es so ganz, also das ist so, also wirklich, muss ja nicht mal gefeiert werden, aber dass es einfach ganz normal gesehen wird, sondern es ist immer so.
Ich finde aber auch, dass es gefeiert wird, weil es ist Teil von mir.
Ja.
Und das ist so ein schönes Gefühl, mit jemandem in einer Beziehung zu sein, der es auch feiert. Nicht nur akzeptiert, nicht nur irgendwie sagt, okay, ich toleriere es, sondern ich feiere es als, ich liebe diesen Teil von dir.
Weil es ja ein Teil vom Ganzen ist.
Ja,
so, ne? Das
ja.
heißt, warum ich auch einfach, genau, das ist meine Sexualität und warum ich so bin. Und das ist, wenn du das eine irgendwie ausklammern willst, oder das macht ja. keinen Sinn. So, das ist einfach, ne, Menschen kommen im Paket.
Hattest du hast ja auch irgendwann mal so einen Switch, so einen Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt habe ich eine Partnerschaft, wo das wirklich so ist. Und davor hatte ich diese Partnerschaften, wo es einfach niemand akzeptiert hat oder wo es immer schwierig war. Oder gab es immer mal wieder solche und solche und solche?
Immer mal wieder solche und solche, glaube ich. Ich glaube, okay. Ich habe immer wieder versucht, so meine Grenze zu setzen und zu sagen, so, okay, das mache ich jetzt nicht mehr oder das kommuniziere ich von Anfang an und das ist so negotiable for me. Aber ich bin auch ein sehr empathischer Mensch auch. Und wenn ich mich auf einen Menschen irgendwie, ist ja halt so, wenn man sich, oder für mich ist das so, wenn ich mich drauf einlasse und dann sehe ich den Menschen leiden oder, ne, dann bin ich nicht so, dass ich sage, ja, nee, aber ich habe jetzt gesagt, dass, dann kann ich nichts, also ich bin schon, und meine Grenzen sind auch nicht so mega non-negotiable, also meine Grenzen sind so ein bisschen fließend, auch oder flexibel oder wie auch immer. Und deswegen war es aber trotzdem immer wieder so, dass ich tatsächlich in Situationen war, wo die für mich nicht wirklich gut waren, aber was jetzt, ne, ich mache niemanden schuldig, ich glaube, es gehören immer zwei zu einer Dynamik, aber wo es war aber ein Prozess, wo ich aber immer mehr und mehr gewusst habe, okay, das ist wirklich non-negotiable für mich. Und wo ich halt die, ich sage jetzt mal, die Red Flags gesehen habe, wo ich dachte, nee, das wird wirklich nicht funktionieren. So. Mhm. Und bis zu dem Punkt, wo ich würde behaupten, dass ich jetzt wirklich am Punkt bin, wo bestimmte Sachen mir, ich sage jetzt mal so, nicht mehr passieren würden.
Mhm. Also, okay. Ja. Ja.
Du hast ja in den letzten Folgen schon öfter von deinem Partner, Rottweiler nennt er sich, gesprochen. Genau, du hast es eigentlich gerade schon so ein bisschen beantwortet, glaube ich, aber du hast gesagt, dass er die Kamera führt, richtig? Bei deinen Pornos, die du dann produzierst. Und bist du dann eigentlich eifersüchtig? Oder also gibt es da irgendwas, dass du quasi eifersüchtig bist, wenn dein Partner dann ja anderen Menschen beim Sex zuguckt oder so und auch mal ganz genau rangehen muss, ranzoomen muss und so?
Spannende Frage, habe ich mir nie, nee, null. Aber interessant, dass man es auch so fühlen könnte.
Ja. Nee, du wir bist dann eher so, hä, du hast da nicht gut genug hingeguckt. So, genau. Guck mal, da gehst du an der spannenden Szene vorbei.
Wir machen ja Co-Regie, das heißt, wir machen alle Filme zusammen. Ich sage ja ehrlich gesagt, ich sage ja immer, er ist eigentlich der künstlerische Leiter. Mhm. Er hat Film studiert und hat ja, also der ist ein Filmemacher. Und ich bin so ein bisschen mehr die Geschäftsleitung. Mhm. Und wir machen aber immer Co-Regie bei allen Filmen. Und nee, da bin ich wirklich nie eifersüchtig gewesen. Ich glaube im Gegenteil, für mich ist es total schön, dass wir das teilen können. Und wie gesagt, für mich ist das irgendwie auch Teil unserer Sexualität im weitesten Sinne.
Und hat er dich schon mal gefilmt, als du Sex mit jemand anderem hattest?
Bei diesem einen Gangbang, was ich gemacht habe, wo ich die Hauptdarstellerin war. Genau,
das bei dem Verbotenen?
Bei dem Verbotenen, was ich nicht zeigen darf. Ja, da hat er Kamera gemacht und der Witz war halt so, ich kann das eh spoilern, weil wird eh wahrscheinlich niemand sehen. Der Witz ist halt, alle sterben nacheinander und dann brechen wir sozusagen die vierte Wand und er, also mein Partner Rod, kommt halt mit einer Kamera und er bringt auch jemanden um und dann gebe ich ihm einen Blowjob. Und das ist so ein klassischer POV-Blowjob, aber es ist halt
auf einmal. Das heißt, du stirbst nicht.
Nee, natürlich nicht.
Ach so.
Ich bin noch die Heldin.
Excuse me. Do you know who I am? Genau, ja. Nee, stimmt. Und das war anscheinend nicht so unfassbar easy für ihn.
Ah, okay. Gerade weil es dann auch irgendwie so viele, also weil es halt ein Gangbang war und so.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich meine, ich glaube da, ich meine, der macht das gerne. Er hatte ja früher auch andere Gangbangs gemacht für seine Partnerinnen. Mhm. Und so hat er überhaupt festgestellt, dass er es total gerne macht, Gangbangs drehen.
Mhm.
Deswegen, ich glaube, es will jetzt nicht unbedingt so für ihn reden, aber ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung. Also einerseits ist es antören und andererseits ist es so ein bisschen verunsichern. Ja.
Mhm. Okay, spannend.
Also er hat schon früher Gangbangs gedreht mit anderen Partnern, die er früher hatte.
Genau, ja.
Okay, das heißt, er war in der Pornobranche, bevor ihr euch kennengelernt habt.
Nee, das waren private Gangbangs.
Ach, private Gangbangs. Das heißt, da gibt es auch so interessante Gangbangs, die dann noch rumschweben.
Aber die werden vielleicht auch interessant sind.
Ah, okay. Also, und wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Tatsächlich durch eine Dating-App.
Ach, und das dann drin, hey, ich bin Pornodarstellerin, bei ihm stand, hey, ich bin Porno-Producer und dann habt ihr euch geswiped oder wie?
Nicht wirklich, es war ein bisschen anders, wir hatten das gar nicht in unseren Profilen. Wir haben uns getroffen und ich hab einmal den Date gecancelt und ich habe gesagt, ich muss Filme gucken und ich musste zu viel fürs Pornfilmfestival sichten. Und dann haben wir uns getroffen und er meinte, ja, was für Filme musstest du sichten? Ich habe gesagt, ja, ich arbeite fürs Pornfilmfestival. Und dann war er so, ah ja, ja, ich mache gerade so privat Pornos. Und ich so, was für Pornos? Und er so, ja, ich drehe gerne Gangbang. Und ich so, oh, ich will auch Gangbang drehen.
Jackpot,
genau. Ja, es war so Liebe auf dem ersten
Das heißt, euer Mörder-Blut-Gangbang, das war dann so einer eurer ersten Dates oder was?
Es war schon ziemlich am Anfang tatsächlich, ja. Jetzt nicht, also da haben wir uns schon einige Monate gedatet, aber gar nicht so lange tatsächlich. Mhm. War schon, ja.
Aber das ist ja auch ein geiler Zufall, oder? Dass du jemanden triffst und dann ist es so, ja, stell dir vor, das würde auch uns passieren, das wäre irgendwie cool, oder?
Aber was wäre das dann?
Na, ein männlicher Escort oder wenn ich ein Date mit einer Frau habe, eine andere Escort. Das wäre gar nicht mal so krass, weil es ja irgendwie so viele von uns gibt. Das ist nicht mal mehr so krass unwahrscheinlich in Berlin.
Ja, aber es stimmt schon, das ist so ein richtiger Perfect Match, weil es wäre dann vielleicht... Ja, es gibt ja sowas gar nicht. Es gibt ja nicht so ein Gegenstück irgendwie.
Ja, stimmt. Bei euch ist es noch perfekter, weil ihr nicht beide das Gleiche macht, sondern euch quasi gegenseitig ergänzt irgendwo so. Ja.
Voll. Ist das dann so Romantik für dich? Also Gangbang, Porn drehen?
Voll. Das ist mein Verständnis von Romantik. Wenn mein Partner mein Gangbang dreht, ja, das finde ich richtig.
Können wir das bitte als Audioschnipsel in den Anfang reinmachen?
Oh yes.
Ist das romantisch?
Okay. Eigentlich dann.
Ja, voll supportive romantisch. Wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, mega Support. Ich habe mir deinen Partner, der einen Gangbang mit organisiert und aufnimmt und daraus einen richtig schönen Film macht. Das ist doch, ich meine, was gibt's denn?
Es gibt nichts Besseres.
Was ist ein krasseres Zeichen? Liebesbeweis, würde ich sagen.
Ja. Das ist, also ich muss auch sagen, es ist so, es gibt nichts Besseres als einen Partner, der oder die dich halt einfach komplett supportet und in allem, was du machst, halt irgendwie dich supportet und dich so, dir den Rücken frei hält irgendwie. Das ist so cool. Boah. Ja, schön.
Und schwierig zu finden in unserer Industrie.
Wie lange seid ihr schon zusammen?
3 Jahre.
3 Jahre, okay. Aber ihr seid Poly, das heißt, du hast auch andere Partner außerhalb von Porn.
Genau.
PartnerInnen.
Ja gut, das war jetzt ganz ehrlich mit der Pandemie und wir arbeiten wirklich sehr, sehr viel. Also wir sind schon Workaholics. Da ist jetzt nicht so mega viel Zeit noch für andere Menschen, aber da gibt es auf jeden Fall andere Menschen auch. Und, ja,
es ist manchmal schwer, wenn man zusammenarbeitet und zusammen ist. Das ist ja irgendwie auch oft so eine Dynamik, die nicht so optimal ist.
Ich finde, ja, es ist schwierig, weil da vermischen sich natürlich immer emotionale Ebenen, Sachen mit Arbeitssachen und manchmal streitet über Sachen, wo man sich denkt, so, ah, das war jetzt unnötig oder wie auch immer. Ich finde es aber auch schön. Ich bin einfach ein sehr dialektischer Mensch. Ich arbeite gerne immer mit einem anderen Menschen. So. Muss auch nicht ein Partner sein, aber ich finde es irgendwie gut. Und hat sich jetzt auch einfach so ergeben und so ist es. aber ja, es ist nicht immer einfach. Also ich glaube, es ist nicht für jeder Mensch. Viele Leute sagen auch so, oh, könnte ich niemals machen. Ich finde es toll, ich finde, es hat auch super viel Positives, aber ja, ist nicht immer einfach.
Wie sieht dein Alltag denn so aus? Also wenn du jetzt sagst, na, ihr arbeitet zusammen und irgendwie macht ihr viel mit Sex natürlich. Also wie kann man sich das denn vorstellen? Mhm. Wie viel Sex siehst du pro Woche, sage ich mal?
One day in her life.
Ja, genau. Also es ist wirklich so, dass du quasi jeden Tag 24 Stunden da die ganze Zeit das Gehoppe, nee, wie nennt man
Gerammel.
Das? Gerammel. Genau, das Gerammel siehst, oder?
Nee, gar nicht so tatsächlich. Früher viel mehr, weil früher habe ich für Lustria die ganze Content Acquisition gemacht. Mhm. Das heißt, ich habe alle Videos gesehen und reviewed. Das mache ich zum Glück nicht mehr, weil ich habe ein richtig tolles Team an Leuten, die das jetzt selber machen. Deswegen, nee, ich würde sagen, ich gucke in letzter Zeit gar nicht so viel mehr Pornos. Also ich sichte halt fürs Pornfilmfestival noch, da gucke ich einiges. Ich gucke immer mal wieder lastere Sachen und ich gucke natürlich unsere Hardwerk-Sachen, aber wir drehen ja gar nicht so viel. Wir bringen einen Film im Monat raus gerade, deswegen hält sich im Rahmen.
Wie ist es so für dich, wenn du mit Leuten in Kontakt kommst, wahrscheinlich vor allem männlichen Menschen, dass du dann irgendwie so ein bisschen als Sexobjekt wahrgenommen wirst? Passiert dir das?
Super Frage. Ich habe mich so gefreut darauf, weil nein, passiert mir nicht wirklich. Und das finde ich, es wundert mich tatsächlich. Manchmal denke ich mir so, random Fun Fact. Ich kriege nie Dickpics.
Ich auch nicht.
Ich auch nicht. Aber ich liebe, das Ding ist, ich liebe Dickpics. Ich
finde okay, also du hast jetzt gerade einen offiziellen Consent gegeben, dass man dir Dickpics schickt?
Yes,
welche Adresse? Sag mal deine E-Mail-Adresse.
Ich würde sagen, wie wäre es mit Twitter?
An deine Assistentin, Twitter? Die wir erreicht haben? Oder?
Ja, die Arme.
Okay. Ja, genau.
Also bloß nicht an die Assistentin. Also bei also Twitter, nicht an die bitte die Dickpics bei Twitter an. Und was machst du, wenn du ein Dickpic bekommst? Bewertest du das mit Sternen oder was?
Wenn das gewünscht ist, dann mache ich das auch gerne. Ich freue mich einfach.
Muss man dann eigentlich ein Maßband daneben legen? Weil ich frage mich manchmal, wie das bewertet werden soll, dann der Penis?
Nee. Es kommt nicht auf die Größe an. Also ich finde schon Dickpics gut, die gut beleuchtet sind. Und können gerne auch einen Filter drüber. Also ich finde schon, die Leute müssen sich so ein bisschen filmisch.
Achtet bitte auch auf den Hintergrund. Es muss nicht unbedingt irgendwie der angehaarte Rasierer noch im Hintergrund rumliegen, eine gesprungene Fliese.
Sondern eher so ein Gegenlicht vielleicht, irgendwie ein guter, genau.
Okay, das ist spannend. Ja. Also Dickpics bitte für Paulita.
Genau. Aber dieses Objekt finde ich so spannend, weil das wird ja, ich würde so gerne wissen, was ihr dazu meint, weil es wird ja so oft über Objektifizierung gesprochen, als wäre das was ganz Schlimmes. So. Mhm. Und ich glaube, es gibt ein riesiges Missverständnis, dass Leute denken, okay, Objektifizierung heißt, ich betrachte jemanden wie ein Objekt, ein Gegenstand, also etwas, was leblos ist, also zum Beispiel ein Stück Fleisch. Ne? Und dabei glaube ich, dass meiner Meinung nach ist Objektifizierung etwas, was ein Teil von Sexualität ist und gar nicht heißt, ich sehe diesen Menschen als lebloses Ding, sondern ich nehme mich selber wahr als Subjekt, das heißt als ein geschlossenes Wesen und ich empfinde ein Begehren gegenüber ein anderes geschlossenes Wesen, was nicht ich ist und in dem Moment bin ich der Subjekt und diese Person der Objekt. Aber es geht um ein grammatikalischer, sage ich jetzt mal, Subjekt und Objekt. Es geht nicht um Objekt im Sinne von leblos.
Gegenstand.
Und ich finde aber diese Situation, also überhaupt diesen psychologischen Prozess, von ich nehme mich selbst wahr und begehre diese Person, die mir gegenübersteht, das ist einfach Teil von Sexualität. Das ist die Basis von Sexualität und es ist nichts Schlimmes. Ich kann jemanden als objektifizieren im Sinne, dass ich sehe dich als jemand, den nicht ich bist und ich begehre dich. Und ich mache das in der Art und Weise, die respektvoll und hochachtungsvoll und liebevoll und empathisch sein kann. Mhm. Wisst ihr, wie ich meine?
Mhm. Ja. Also ist die Frage quasi eher die Handlung, die aus diesem Gedanken hervorgeht. Also man darf, die Gedanken sind frei, man darf denken, oh geil, heißes Stück mir gegenüber. Darf man denken? So.
Darf man denken, ja.
Nur muss man dann überlegen, wie man mit dem heißen Stück spricht. Also sagt man, ey, heißes Stück? Oder sagt man, weil das Thema ist ja auch oft, dass vor allem Frauen eben nicht für ihre Arbeit wahrgenommen werden, sondern dann irgendwie nur für Äußeres oder für ihre Hotness. Also wenn sie, sagen wir mal, so beim Geschäftsmeeting eine wahnsinnig krasse Präsentation vorbereitet haben und der Chef dann erstmal einen Kommentar gibt über, hey, heißes Kleid oder schönes Kleid oder schöne Schuhe, dann ist es halt problematisch, weil sie sich nicht als Person, als Arbeitsperson oder wie sie arbeitet quasi, wahrgenommen fühlt, sondern irgendwie direkt als Sexobjekt oder als, wie sagt man, nur Person, die ein Kleid trägt oder
aber
so.
Aber ich würde sagen, dass das Problem dabei ist nicht die Objektifizierung, sondern die Reduzierung der Person auf eben ein sexuelles Merkmal oder ein Kleid oder was auch immer. Es ist Reduktion. So, ich reduziere und ich sehe nicht, vor allem, ich meine, in diesem Kontext, wenn eine Mensch gerade eine Präsentation gemacht, einfach unfassbar unprofessionell und respektlos, irgendwie die Person nicht auf der Ebene zu begegnen. So, ich würde sagen, da gibt es einfach ein Kommunikationsproblem, ganz offensichtlich. Aber ich glaube, was ich als problematisch sehen würde, ist eben diese Reduktion. Wenn ich sage, okay, ich sehe einen Mensch vor mir und denke nur geile Nase oder geile Titten. So, und reduziere diesen Menschen darauf. So, das ist ein Problem. Aber ich kann denken, geile Nase oder geile Titten,
und geile trotzdem, Präsentation.
Geile Präsentation. Und den Gesamtmensch sehen. Also, ja.
Und das ist vielleicht die Frage, ob das dir passiert, weil darüber reden wir auch öfter mal, dass wenn wir irgendwie jetzt, oder es mir auch schon, tatsächlich alle meine schlimmen Erfahrungen in der Prostitution sind tatsächlich nicht von KundInnen ausgegangen, sondern halt von Menschen, Uber-Fahrern, Menschen im Supermarkt oder keine Ahnung, denen ich erzählt habe, dass ich Escort bin und die mich eben dann reduzieren darauf, sexuelles Objekt zu sein und dann übergriffig wurden. So. Und das frage ich mich zum Beispiel bei dir auch, wie das irgendwie zum Beispiel auch von ProduzentInnen oder sowas oder sage ich mal vor allem männlichen Produzenten ist, ob die dich quasi viel darauf reduzieren, okay, du bist jetzt nur dieses sexuelle Objekt oder so. Ob du da so Erfahrungen machst in deiner Industrie?
Ich muss natürlich sagen, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung als Darstellerin. Und gerade, ich sage jetzt mal, in den mehr kommerzielleren Teil der Industrie habe ich selber als Darstellerin gar nicht so viel gearbeitet. Aber nein, ich habe nicht diese Erfahrung gemacht, tatsächlich. Und ich glaube, genauso wie du sagst, die Erfahrung aber mit Journalistinnen oder irgendwelche random Menschen, die mich eben darauf reduzieren, und die habe ich aber sehr, sehr oft gemacht. Und die Erfahrung, dass ich ausgebeutet werde, um irgendeine Geschichte oder Narrative von einem Journalist oder Journalistin zu bedienen und dass sie mir irgendwie Worte in den Mund legen oder irgendwie...
Dauergeile Pornodarstellerin Paulita Pappel zu Besuch?
So ungefähr. Ja, aber voll. Ich habe mal ein Interview mit der Cosmopolitan gemacht, wo ich stundenlang über irgendwie Gender und die Dekonstruktion von Geschlecht und die Heilungswirksamkeit von BDSM gesprochen habe. Wisst ihr, was die so fett geschrieben haben, gehighlightet? Mit Sperma spielen ist geil, sagt Paulita Pappel. Ich so, kann sein, dass ich das gesagt habe, aber in fucking Kontext. So.
Ja.
Und ich denke mir so, oh no, come on. So.
Ich glaube, JournalistInnen sind gefährlich.
Aber vielleicht war das, also wenn ich das lesen würde, würde ich das auch erstmal fast emanzipatorisch lesen. Also so wie, hey, da ist jemand, die findet es halt geil, mit Sperma zu spielen.
Ja, aber es halt auch wieder so eine krasse Reduktion auf irgendwelche Vorurteile von PornodarstellerInnen, dass die halt immer nur mit Sperma bespritzt werden am Ende. Das ist doch immer so. Also die haben quasi Shampoo. Also Sperma ist deren Shampoo.
Shampoo, ich liebe das. Aber gut, dass du die Gutwilligkeit lesen wolltest.
Ja, da hat mir ein Kunde, das fand ich ganz süß, hat mir eine Cosmopolitan geschenkt, weil manchen Kunden ist es peinlich, das Geld einfach so zu übergeben, dann machen die es irgendwo rein. Und der hat das dann in so eine Cosmopolitan reingemacht, glaube ich, dass es die war. Und ich war irgendwie ganz so erstaunt, weil ich habe mir die so ein bisschen durchgeblättert und dachte so, ach, das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hätte. Und deswegen sehe ich, glaube ich, gerade, wie so gut du willst. Ich will das jetzt nicht schon wieder zerstören, dieses Bild, dass die sich auch weiterentwickelt haben.
Es ist 7 Jahre her. Das heißt, Ich glaube, vor 7 Jahren hättest du nie auf so eine Frauenmagazin irgendwie eine Liste gehabt von die beste Frauen-Porno-Seiten oder so. Oder Porno für Frauen oder ethische Seiten. Ja. Und das hat man mittlerweile.
Ja,
genau. Und ich glaube, da hat sich viel getan.
Ja.
Wie geht ihr eigentlich in der Pornobranche mit Objektifizierung von marginalisierten Gruppen um? Also sagen wir zum Beispiel queeren Menschen, People of Color, die ja tatsächlich auch sexualisiert sind. Es gibt halt einfach ganz, ganz viele Menschen, die Fantasien haben von, also ich weiße Frau schläft mit schwarzem Mann oder so. Das ist ja tatsächlich im Kopf so. Das ist irgendwie... Auch die Frage, ist das jetzt Rassismus oder nicht? Und wie geht man damit auch um, auch im Framing von so einem Porn?
Ich finde, das ist ein sehr heikles Thema tatsächlich und sehr schwierig. Und eins, mit dem, glaube ich, viele Menschen in der Industrie, die auch darüber reflektieren und analysieren, sich schwer tun. Weil einerseits will man ja sagen, hey, alle Fantasien sind richtig. Das haben wir jetzt auch öfters heute im Laufe des Tages gesagt. Und niemand sollte sich schämen für irgendwelche Fantasien, weil es sind eben Fantasien. Ah, und erstmal müsste alles okay sein. Und dann kommen wir aber genau bei solchen, was ist, wenn eine Fantasie ganz klar auf einen rassistischen Stereotyp baut. So, und da wird es schwierig, finde ich. Ich persönlich als weiße Person würde zum Beispiel bestimmte Inhalte nicht produzieren. Mhm. Ich finde, es gibt Menschen, also ich glaube, es ist auch eine Frage, so aus welcher Position, aus welcher Machtposition und welche Reichweite habe ich und wer bin ich und wo da... Da hängt sehr viel damit. Ich finde, eine Person, die bei OnlyFans ihr eigenen Content produziert und irgendwie, weiß nicht, Race Game macht, weil sie selber, dass ihre Fantasie ist und so weiter, das finde ich ist eine Sache. Aber wenn eine sehr große Produktionsfirma, die sehr viel Videos produziert am Tag und sehr viel Geld verdient, irgendwie ausgerichtet ist aus eben diesen einen ultra-rassistischen Stereotyp von den, das kennen wir alle, von den schwarzen Mann, der die kleine weiße Frau fickt. Wenn das darauf gelegt ist, sehe ich das schon als sehr problematisch. Und ich finde, da muss auf jeden Fall mindestens ein Austausch stattfinden, weil das Problem ist ja nicht nur, also es gibt zwei Ebenen von Problemen, finde ich. Eins, okay, was macht das? Ich finde, Porn ist Spiegel der Gesellschaft. Deswegen ist es nicht so, ich würde nicht sagen, das ist die Ursache, weil das Rassismus war davor da und das Sexismus war davor da. Es ist nicht erst durch Porn erfunden. Aber natürlich gibt es da irgendwie eine Wechselwirkung und die, finde ich, muss man schon reflektieren. Das andere Problem ist ein industrieinternes Problem. Es gibt sehr krasse rassistische Strukturen am Staat, die auch irgendwie damit spielen, also die auch bewirken, dass zum Beispiel bestimmte Menschen für bestimmte Szenen gebucht oder nicht gebucht werden. Oder dass Menschen mehr bezahlt bekommen, wenn sie mit bestimmten Darsteller, Darstellerinnen arbeiten. Und das ist halt auch äußerst problematisch. Und ich finde, also das finde ich das Erste, was unbedingt irgendwie angegangen werden musste, intern in der Industrie, dass man sagt, so, okay Leute, das können wir jetzt nicht mehr machen, dass wir sagen, ne, es gibt ja immer diese Hierarchie von Solo, Girl, also lesbisch, Girl, Boy, dann anal. Und das, so das Höchste der Pyramide ist halt Interracial zum Beispiel.
Ja. Boah, das
und das ist,
so ist
halt,
krass.
Also ich tue mir schwer, das überhaupt zu sagen, weil es einfach so unfassbar schlimm ist. Und ich finde das, und das bewirkt aber wiederum, dass bestimmte weiße Darstellerinnen sagen, okay, ich warte, bis ich mein Porno drehe mit einem schwarzen Performer, bis ich viel berühmter bin, weil dann kriege ich noch viel mehr Geld. Und das ist halt, das ist wirklich einfach, ne, okay, ganz offensichtlich ein Fehler und falsch. Und ich finde, das muss die Industrie intern halt regulieren und darüber muss man einfach viel mehr sprechen.
Ja, damit es ist auch wichtig, ändert. Jetzt darüber zu reden, total. Auch wenn es ein heikles Thema ist. Ne?
Ja, absolut. Genau, und das, genau, deswegen finde ich, so also zusammenfassend, es gibt zwei Ebenen und ich glaube, über beide müssen wir einfach reden und vielleicht nicht unbedingt wir drei, sondern auch andere Menschen, die eben nicht weiß sind. Und da muss einfach viel mehr Raum geschaffen werden, glaube ich, für unterschiedliche Herangehensweisen und für unterschiedliche Darstellungen, die eben nicht von, wiederum von, also nicht nur von Männern, nicht nur von weißen Menschen gemacht sind, sondern dass wir es schaffen, dass viel unterschiedliche Menschen eben in their own terms, also nach eigenem Regie und Begehren irgendwie entscheiden, was, wie sie sich selbst darstellen wollen. Und natürlich finde ich auch, dass wir dann wegkommen müssen von bestimmten Tags, die eben auch solche Rassismus und Sexismus reproduzieren.
Ja, ich denke jetzt gerade so ein bisschen an so MILF oder sowas als Pornüberschrift, was zum Beispiel mich auch manchmal so ein bisschen triggert. Also es gibt ja so auch so viele Begriffe, die eigentlich in unserem realen Leben schon beleidigend sind, aber in Pornbegriffen irgendwie noch ganz normale Suchbegriffe sind. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie man dem dann irgendwie Herr wird oder ob man dann einfach das, weil ich meine, ihr habt ja so einen Konflikt, ihr wollt ja einerseits auch Klickzahlen haben, andererseits wollt ihr halt auch sowas nicht reproduzieren.
Ich glaube, es gibt eine Entscheidung, also ich zum Beispiel in alle meine Projekte, sei es Luster oder Hardware oder egal was ich mache, ich benutze bestimmte Tags nicht. Ja. Ich versuche immer, oder ich versuche nicht, ich tagge den Content immer aufgrund von den Sexpraktiken, die da gezeigt werden und nicht auf körperlichen nach Körper. So.
Mhm.
Das ist meine Entscheidung, es ist eine Entscheidung. Natürlich, ich meine, das Problem ist, wenn du in das Internet, wo du Millionen und Millionen von Videos hast und gerade in diesem Business, in dieses Geschäftsmodell von FreeTubes, wo du so viele Videos hast, du musst dich irgendwie, sage ich jetzt mal, zurechtfinden, sind solche Text und der Algorithmus und so weiter funktioniert natürlich so. Ich glaube darüber nochmal, wir müssen darüber reden und Lösungen finden. Und ich finde, also nur um die Komplexität irgendwie ganz versuchen so ein bisschen aufzufassen, natürlich gibt es auch Leute, oder zum Beispiel, es gibt Menschen, die sagen, okay, aber ich gucke eine Transperson, ich gucke gerne selber nach Pornos mit Transpersonen und ich brauche irgendeinen Tag, um die zu finden. So.
Ja.
Mhm. Aber okay, aber wie machen wir diese Tags, sodass die eben auch selbst erwählt sind von den Performenden und nicht aufgesetzt sind? Also, dass das eine Selbstbestimmung ist und keine Fremdbestimmung. Und dann, dass wir trotzdem Menschen verhelfen, den Porn zu finden, den sie gucken wollen, ist ja auch, soll ja auch so sein. Aber wie, ich glaube, es bedarf einfach ein bisschen einer Reflexion. So schwierig ist das nicht. Und eine Entscheidung auch.
Ich denke, also eine Möglichkeit wäre ja halt, das irgendwie mehr gebührenfinanziert zu machen, worüber wir im allerersten Teil schon geredet haben, damit man von diesem Markt irgendwie gelöst ist, an dem man sich halt irgendwie halten muss, wenn man damit Geld verdienen will.
Eben, wenn wir das schaffen, andere Geschäftsmodelle zu machen, andere Vertriebswege zu eröffnen. Ich meine, idealerweise haben wir dann gefördert im Porno, aber es muss nicht mal so weit kommen. Wenn wir einfach nur den Porno zulassen, in den normalen Filmvertriebsweg, dann könnten viel mehr Sachen möglich sein, glaube ich. Und dann hätten wir einfach, ne, es wäre für uns, wenn wir unsere eigene Sexualität respektieren wollen und wir wollen, dass einfach eine bessere Qualität auch geschafft wird in Pornografie, finde ich, müssen wir eben das aufwerten und nicht das weiter in die Schmuddelecke, die Schattenseite zu pushen, sondern dass wir sagen, hey, lass uns das inmitten der Gesellschaft verankern. Lass uns darüber reden, offen darüber reden, ohne Scham. Und lass uns das feiern und lass uns gute Produkte herstellen, die eben divers sind und vielfältig und viele Menschen ansprechen und alle zelebriert werden und auch die Sexualität zelebriert wird.
Mhm. Oh, das war jetzt eigentlich schon wie so ein schönes Schlusswort.
Ja. Ich wollte dich eigentlich auch nach deiner Vision fragen und das klingt jetzt schon so wie deine Vision.
Tatsächlich, also für mich, mein Wunsch und wofür ich Gefühl jeden Tag arbeite, ist, dass ich mir denke, ich hoffe, dass in Deutschland Paragraph 184 abgeschaffen wird. Also einfach, dass diese Trennung zwischen Film und Pornografie aufgehoben wird. Dass wir einfach das nicht mehr so voneinander trennen, sondern dass wir sagen, hey, Pornografie ist nichts anderes als Film. Und dann lass uns eben diese Vertriebswege vereinen und lass uns den Raum eröffnen für unterschiedliche Formate, die wir uns jetzt vielleicht nicht mal vorstellen können. Aber ich glaube, wir würden alle ein Stück weit freier sein.
Es wäre so schön, wenn in unseren normalen, in Anführungszeichen konsumierten romantischen Komödien und Filmen richtige Sexszenen vorkommen würden. Also ich persönlich mag manchmal romantische Komödien. Du hast ja schon gesagt, du hast sie.
Wir haben unterschiedlichen Film.
Genau, ich mag es nur, weil ich manchmal so einen Moment habe von, ich muss mir jetzt richtig was Leichtes, was Seichtes reinziehen. Und das wäre auch so schön, wenn es da dann richtige Sexszenen gäbe.
Immer, das alles wäre möglich eventuell. Ne? Heißt ja nicht, dass jeder Film, also halt das bei weitem nicht, dass jeder Film irgendwie explizit eine Sexszene haben soll. Ich finde ja auch total schön, dass, da sind wir auch am Anfang, ne, dass in den Filmen eben simulierten, also inszenierten Sexszenen da sind. Und ich finde, da kann man manchmal viel mehr machen als im Porno. Weil im Porno bist du auch durch die Körperlichkeit, das den irgendwie auch begrenzt. Ja. Und ich finde, wenn ich liebe, zum Beispiel Sexszenen zu inszenieren, so zu simulieren, weil man da auch viel freier von der Inszenierung her ist, zum Beispiel. Aber einfach, wenn wir, ich finde, da geht so viel mehr, generell, da geht so viel mehr in der Mainstream-Filmindustrie, da kann man noch viel mehr über Sexualität sprechen und Sachen darstellen. Und eben in der Pornografie geht noch viel mehr Filmisches halt, würde ich sagen.
Also ich bin sehr gespannt aufs Pornfilmfestival, muss ich jetzt sagen.
Mhm. Ich freue mich voll, wenn ihr kommt.
Ja. Ich frage mich, ob du uns so als Abschluss, falls dir einer einfällt, nochmal so deinen absoluten Lieblingsporno erzählen willst oder so. Oder
außer die man so nicht finden kann. Weil sie
ja, genau.
Oder Film.
Ich mag tatsächlich schon sehr gerne, wie gesagt, Pornospielfilme und finde diese ganzen Golden Age of Porn total spannend.
Golden Age of Porn?
Also so 70er, 80er, wo halt so Langspielfilme, wo die auch im Kino gelaufen sind. Also Deep Throat zum Beispiel war ein Kassenbrecher. Das lief in alle Kinos in den USA. Und das ist gerade, dieses Jahr ist das 50. Anniversary. Also es ist 50 Jahre her, 72, dass es im Kinos lief. Und ich glaube, eins meiner Lieblingsfilme ist tatsächlich The Devil in Miss Jones. Das ist so ein Film, wo Miss Jones eben halt in die Hülle geht und dann durch unterschiedlichen Höhlenräume geht. Aber das wäre jetzt ein Beispiel. Aber ich finde, alles, was so aus der Zeit ist, auch von gerade von Frauen, die Filme gemacht haben, wie Annie Sprinkle, Candida Royale, Nina Hartley, das sind für mich so ein bisschen die, meine Ikonen irgendwie oder die Frauen, wo ich mir denke, so, hey, die haben in den 70ern, 80ern schon feministischen Porno gemacht, das gab's da schon. Und die hatten noch mit Film mehr irgendwie Prejudice, so Stigma und Vorurteile irgendwie zu kämpfen. Und deswegen finde ich, und die werden halt nicht so oft, die werden sehr oft unsichtbar gemacht. Deswegen finde ich oft dies zu zelebrieren auch.
Mhm. Ich würde jetzt eigentlich gerne noch wissen, was in diesen Höllenräumen passiert, aber vielleicht
schick mir mal einen Link.
Ja, muss das dann jeder selbst rausfinden.
Ja,
oder
googelt
so.
Das alle mal, bitte.
Okay, cool. Dann vielen, vielen Dank, Paulita, für dieses wundervolle Gespräch.
Danke euch, es war sehr schön mit euch.
Ja. So cool, dass du da warst.
Ja, es ist einfach auch, finde ich, so krass, weil das so irgendwie so wie so Prominenz ist, die wir im Podcast haben, oder?
Ach komm, jetzt hör auf.
Again.
Ich glaube, ihr habt alle viel mehr Follower als ich.
Weiß ich nicht, aber ich finde es auf jeden Fall total cool. Ich freue mich mega, dass du da warst.
Das ist mir eine große Ehre.
Ja, und falls ihr da draußen mehr über dich, Paulita, erfahren wollt, dann kann man auf jeden Fall Lustry sich mal angucken. Da erfährt man wahrscheinlich nicht so viel über dich.
Ja, aber ich habe da auch schon so meine Favorite-Darsteller. Das Problem ist, man findet die nicht. Also wenn die, die haben nur 3 Porns hochgeladen.
Kann sein, dass sie...
Und dann, jetzt sind sie, weiß ich nicht, wie man die findet. Aber darüber können
vielleicht
wir
kannst
ja
du dann Paulita privat mal anschreiben und denen sagen, die sollen die mal so ein bisschen in den Arsch treten.
Hopp, hopp.
Genau. Da kann man schon echt was Geiles finden, muss ich schon sagen. Ja. Also Lustry fand ich schon
genau, also da könnt ihr natürlich vorbeischauen. Dann einfach auf paulitapappe.de oder so wahrscheinlich. Ne? Ist auch alles unten verlinkt. Ja. Kommen, genau. Genau, also schaut euch auf jeden Fall Paulita Pappels Sachen alle mal an. Und Hardwerk vor allem.
Den Labyrinth-Porn fand ich auch cool.
Ja, den habe ich auch so mir den Trailer immer angeguckt. Also ja, genau. Ihr werdet schon alles rausfinden. Und sonst, wenn ihr mehr von Lisa und mir hören wollt, dann könnt ihr uns auf Patreon abonnieren und so unterstützt ihr uns und hört außerdem sehr viel über unser Privatleben und sowas. Könnt natürlich auf unseren Websites vorbeischauen, auch mal vielleicht mal wieder auf Luisas Kunst-Website, falls ihr da lange nicht mehr wart, oder auf meiner Sex-Workshop für Frauen-Retreats-Website. Und ja, Bewertungen hinterlassen und nächsten Freitag.
Ja, nur 5 Sterne akzeptieren. Nur 5 Sterne sind akzeptiert. Bei 4 Sternen, da geht es dann nicht, dann kann man da nicht Enter klicken.
Genau, also, wir haben euch lieb.
Ja, wir haben euch lieb.
Bis bald.
Bis nächsten Freitag.
Tschüss.
Tschüss.